Mach mit jedem Tier was. Tiere, die gar nicht zusammenpassen, die miteinander spielen, und irgendwie ist das doch herzerweichend, oder? Wenn man das so sieht, denkt sich, oh süß, und dann tollen die so rum und dann haut es den Ziegenböckle voll hin, als es auf das eine Tier springen will. Ach, das ist doch wunderschön, ja. Wisst ihr was? Dieser Video wurde über 6 Millionen Mal geklickt im letzten Jahr und war damit der meistgeklickteste Werbespot des Jahres im Internet. Geklickt ist falsch, wurde viel mehr geklickt, geshared. Also das heißt, Leute fanden das Video so toll, dass sie anderen Freunden dieses Video unbedingt weitergeben wollten. Und das wurde über 6 Millionen Mal gemacht. Der Video selber ist einige Millionen Mal mehr angeschaut worden natürlich. Das Video geht wahrscheinlich deswegen so gut, weil es erstens süße kleine Tiere sind, die irgendeinen Quatsch machen. Zweitens sind es Tiere, die irgendwie so gar nicht zusammenpassen. Und drittens sind es irgendwie Tiere, die eine Freundschaft verbinden. Wir sehen hier am Schluss diesen Slogan, be together, not the same. Also gemeinsam ist es irgendwie anders als alleine. Und das spricht Menschen irgendwie an. Und wer sie es anspricht, war diese Werbung so erfolgreich. Ich sage jetzt nicht, wer dafür geworben hat, da könnt ihr selber mal nachschauen. Unter Friends Forever, also mit U geschrieben. Könnt ihr mal gucken, welche Marke das war. Jedenfalls, dieses Video war viral. Und es gibt einiges so viral Videos, Botschaften, Nachrichten, die sich rasend schnell im Internet verbreiten. Berühmt, jetzt hat vorgestern oder gestern war, glaube ich, die Angelique Kerber, gell, hat ihr Tennismatch gewonnen. Endlich wieder eine Deutsche nach Steffi Graf seit 1999. Endlich wieder eine deutsche Tennisspielerin, die einen Grand Slam gewinnt. Boah, super, gell? Schauen wir mal, wie es heute mit den Handballern ging. Deutschland ist Europameister. Habt ihr schon gewusst? Also ich hab's nicht gewusst. Also ist für mich jetzt auch neu. Die haben mir vorher die Folie noch gemacht, dass ich es weiß. Diese Nachricht hat sich bestimmt auch rasend schnell verbreitet im Internet. Und ihr werdet wahrscheinlich morgen auf jeder Sportseite schon gesammelte Botschaften finden und Reaktionen auf diesen Sieg. Und ich weiß nicht mal, ob es knapp oder deutlich war. Keine Ahnung. Im Hinspiel oder das erste Spiel gegen Spanien haben sie ja verloren, die Deutschen. Heute im Finale dann anscheinend gewonnen. Solche Nachrichten verbreiten sich rasend schnell. Und manchmal gibt es auch so Nachrichten, die so eine ganze Generation prägen. So die Generation 60er, 70er Jahre, für die war richtig, oh, wir sind jetzt auf dem Mond. Und das hat die ganze Welt bewegt. 20 Jahre später, die Mauer ist gefallen, hat die ganze Welt bewegt. Das sind meine Generation, das sind von euch wahrscheinlich auch noch ein paar dabei, die noch nicht ganz grau sind. Die hat das bewegt, wow, World Trade Center, die Anschläge 2001. Wo warst du da? Es gibt immer alle paar 20, 30 Jahre so ein Event, was sich rasend schnell verbreitet. Wir schauen uns heute einen Text an, wo wir merken, da verbreitet sich die Botschaft von einem Menschen über einen Menschen auch rasant schnell. Und für antike Maßstäbe richtig schnell. Dann wisst ihr, die hatten kein Internet. Die hatten kein... Oh, wisst ihr das noch nicht? Die hatten nur kein Internet damals. Die hatten auch nicht wirklich so gute Post. Ja. Gab es irgendwie nicht so viele Medien, gell? Und da verbreitet sich was rasant schnell. Wir schauen zusammen den Text an. Es ist in Johannes 4. Ich lese den Text zu Beginn mal vor und dann steigen wir ein. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, gleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt in eine Stadt der Samariter, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war dort aber eine Quelle. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war gegen 12 Uhr Mittag. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren ja weg in der Stadt, um Essen zu kaufen. Die samaritische Frau spricht zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gab, und er selbst hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, du hast recht geredet. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagt zu ihm, ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet und ihr sagt, dass man in Jerusalem anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaub mir, es kommt die Zeit, da werdet ihr weder dort auf diesem Berg noch hier in Jerusalem den Vater anbeten. Ihr betet etwas an, was ihr nicht kennt. Wir beten den an, den wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Währenddessen kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was fällt denn dir ein oder warum redest du mit ihr? Die Frau ließ jetzt ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu ihren Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zur Stadt hinaus und kamen zu ihm. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Langer Text. Wenn wir uns diesen Text mal ganz grob im Überblick anschauen, merken wir, am Anfang ist diese Frau überhaupt nicht begeistert von Jesus. Überhaupt nicht. Sie denkt sich, was will der eigentlich? Am Schluss ist sie so begeistert von Jesus, dass sie eine ganze Stadt ansteckt. Und innerhalb von zwei Tagen, eine ganze Stadt, innerhalb von zwei Tagen sagt, dieser Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Was ist passiert? Wir möchten an den Text zwei Fragen stellen heute und wir hoffen, dass wir sie gemeinsam beantworten können. Die erste Frage ist die, wie steckt Jesus die Frau an? Die zweite Frage ist, wie steckt Jesus oder die Frau die ganze Stadt an? Schauen wir uns die erste Frage an und wir steigen in den Text ein. Wir haben gelesen, dass Jesus in die Stadt kommt. Er war irgendwie unterwegs, wenn ihr die letzten Sonntage da war, habt ihr gemerkt, er war viel mit Johannes auch unterwegs und wurde oft ein bisschen mit ihm über einen Kamm geschert und jetzt gibt's irgendwie Probleme, weil seine Jünger fangen auch an zu taufen und die von Johannes fangen an zu taufen. Das sieht irgendwie so aus, als ob das so ein Konkurrenzkampf wäre zwischen Johannes und Jesus. Und die Gegner von Jesus sagen jetzt, ja, schau mal her, die zwei sind sich doch nicht so grün, ne? Schau mal her, erst lässt sich Jesus von Johannes taufen, jetzt macht er seine eigene Bewegung. Irgendwie läuft es parallel, das passt ja mal gar nicht. Und diese Diskussion hat Jesus keine Lust. Und deswegen geht er weg. Wenn wir das nochmal durchlesen, merken wir das, dass er deswegen unterwegs ist. Und er nimmt eine Abkürzung von dem Südteil in Israel, wo er damals halt unterwegs war, in den Norden, hoch nach Galiläa. Da gibt es so eine kleine Landschaft, die heißt Samaria. Und da muss man durch, wenn man wirklich schnell laufen will. Wenn man ein bisschen Zeit hat, kommt man außen rum. Warum ist es wichtig, dass wir das wissen? Wisst ihr, die Bewohner von Israel damals und die in Samaria, die haben sich einander nicht so ganz gemocht, sagen wir es mal so. Und es lag daran, dass ein paar hundert Jahre später, die waren ziemlich unversöhnlich, wenn man das mal sich vorstellt, ein paar hundert Jahre vorher ist dieses Israel von anderen Armeen überrannt worden. Viele sind in Gefangenschaft gezogen, ein paar wenige sind übrig geblieben. So, und die paar wenige, die übrig geblieben sind, die haben so eine eigene Kultur angefangen. Irgendwann kamen die aus der Gefangenschaft, die anderen zurück, und die haben sich nicht mehr so wirklich riechen können. In der Gefangenschaft haben nämlich die Juden, die dort dann in Babylon waren, irgendwie viele neue Informationen bekommen von Gott. Viele Propheten haben zu ihnen geredet und sie haben neues Wissen über Gott gehabt. Die Leute, die aber in dem Land geblieben waren, die hatten dieses Wissen nicht. Und die haben sich jetzt ganz schön gestritten. Die Rückkehrer haben gesagt, wir wissen was von Gott, was ihr nicht wisst. Und ihr hört schon, das hört sich ein bisschen edgy-badge an, gell? Ich weiß was, was du nicht weißt. Und genau, die Samariter haben genauso reagiert, wie wahrscheinlich wir alle reagieren würden. Red du nur. Wir haben auch schon die 5 Bücher Mose. Und darauf berufen wir uns. Jetzt gibt's bloß ein kleines Problem. In den 5 Büchern Mose steht nicht drin, wo der Tempel stehen soll. Deswegen haben die Samariter gesagt, wir bauen einen Tempel auf einem Berg, der uns gefällt. Und die Juden haben gesagt, na, wir bauen den Tempel wieder auf in Jerusalem. Das hat natürlich beiden Völkern nicht so ganz geschmeckt. Und irgendwann haben dann die Juden den Tempel der Samariter überrannt und abgerissen. Es war keine gute Stimmung in Samaritern und den Juden. Ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt, wenn jetzt ihr rausrennen würdet und, keine Ahnung, eine Kirche platt machen würdet, das wird nicht gut ankommen, oder? Bei den Leuten, die in diese Kirche gehen. Und da braucht ihr nicht denken, dass die euch mögen. Oder wenn die zu euch kommen, eure Kirche platt machen, komisch, gell? Das ist wie wenn ihr einen Fußballverein habt. Ihr spielt bei FC Memmingen, ein anderer spielt beim BSC. Und die BSC macht euer Vereinsheim kaputt. Da seid ihr auch nicht so gut zu sprechen auf dem BSC, sage ich mal, gell? Das ist so die Situation. Also man kann sich vorstellen, es ist ungewöhnlich, dass da jemand freiwillig durch ein Land läuft, wo Leute einen eigentlich nicht so mögen. Jesus macht es, weil er wirklich schnell unterwegs sein will. Und er macht es nicht nur, sondern er hockt sich da auch hin und macht auch noch eine Pause. In der Stadt. Also wenn er außerhalb von der Stadt geblieben wäre, okay, das wäre irgendwie verständlich gewesen. Aber jetzt geht er wirklich in eine Stadt rein und trifft dort eine Frau. Und da lesen wir den Text jetzt nochmal durch. Eine Frau aus Samaria kommt, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Ja, der spinnt doch, oder? Jetzt sieht er eine Frau, anstatt wegzugucken, sagt er, gib mir was zum Trinken. Der Text erklärt es uns ein bisschen, dass wir verstehen, dass Jesus nicht ganz verrückt ist. Denn dann sagt der Text, seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Also die waren nicht da, normalerweise hätten die ihm was zum Trinken geben sollen. Die Samaritanerin oder Samariterin, kann man beides sagen, sagt zu ihm, wie kannst du, ein Jude von mir, einer Samaritanerin oder Samariterin, zu trinken verlangen? Also, was geht dir eigentlich in den Kopf, dass du mich anredest? Spinnst du, Jesus? Das tut man doch nicht. Du weißt, dass wir uns nicht riechen können. Da steht dann auch, Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Wisst ihr was? Dass sie Samariterin war, war noch gar nicht das größte Problem. Das allergrößte Problem war, dass sie eine Frau war. Und da sind wir heute wirklich froh, dass sich das ein bisschen ändert zur Zeit. Da sind wir echt glücklich drüber. Aber damals waren Frauen gerade in Israel nicht so ganz beliebt, sagen wir es mal. So, vorsichtig. Jesus redet diese Frau trotzdem an. Die Frau reagiert deswegen auch etwas pikiert. Sie sagt sich, wenn du mich anredest, geht es doch jetzt nur um Trinken, oder? Wahrscheinlich denkt sie sich das. Nur in der Not kann er mich fragen. Wenn er jetzt keine Not hätte, wäre ich ihm wahrscheinlich wurscht. Jesus allerdings, das werden wir nachher sehen, bleibt bei dieser Frau dran. Er möchte sie ansprechen und er durchbricht eine Schranke, die eigentlich niemand durchbrechen darf in dieser Zeit. Ihr kennt wahrscheinlich das Phänomen Mobbing. Das gibt's in Schulen relativ häufig, nicht nur da. Freut euch schon auf die Arbeitswelt, da gibt's das auch. Und dieses Phänomen ist irgendwie ziemlich gemein, weil man Leute ausgrenzt, die meistens gar nichts dafür können, sondern sind einfach Opfer. Die werden einfach fertig gemacht. Und jeder ist froh, wenn er nicht das Opfer ist, und dann tritt er nochmal ein bisschen zu, damit er sicher auch kein Opfer wird. Und dann hat es so eine eigene Dynamik und die Leute werden fertig gemacht. Die Samariterin war nicht nur ein Opfer für den Juden, sie war das Opfer von den Opfern. Versteht ihr? Als Frau hat sie Probleme gehabt bei den Samaritern und jetzt ist sie das Opfer von den Opfern und Jesus kommt zu ihr und redet sie an. Und wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, dann heißt es, Jesus interessiert sich für dich, egal wo du herkommst. Wenn er mit dem Opfer von den Opfern redet, dann hat er auch ein Interesse an dir. Es ist ganz egal, wo du herkommst. Es ist wurscht, ob du ein Opfer in der Schule, in der Arbeit bist oder nicht. Jesus interessiert sich für dich, ganz persönlich. Wie der Dennis vorher gesagt hat, wir sind froh über jeden Einzelnen, der heute da ist. Denn Jesus ist es auch. Er interessiert sich für Leute, für die sich sonst niemand interessiert. Vielleicht fühlst du dich manchmal alleine. Vielleicht denkst du dir manchmal, und so Phasen haben wir wahrscheinlich alle mal, habe ich auch, muss ich zugeben, keiner mag mich, niemand liebt mich, mir geht so schlecht. Und manchmal haben wir vielleicht Grund, so zu denken. Aber wisst ihr, egal, auch wenn sich niemand auf dieser Welt für dich interessiert, wenn es jedem wurscht ist, wie es dir geht, einem ist es nicht egal. Das ist dieser Jesus, der diese Grenze durchbricht. Der sagt, egal, auch wenn ich eigentlich mit dir gar nicht reden sollte, egal, auch wenn ich das gar, wenn es die gesellschaftlichen Konventionen vorgeben, egal, ich spreche diese Person jetzt an. Genauso ist es Jesus egal, in welcher Situation du drin steckst. Er möchte dich ansprechen. Jesus will dir begegnen, egal wo du stehst. Wenn wir im Text weitergehen, merken wir, dass die Samariterin noch nicht so ganz überzeugt ist von dem, was Jesus sagt. Sie sagt, warum redest du mit mir? Was soll denn das? Jesus antwortet da gar nicht so großartig drauf, das sehen wir jetzt im folgenden Text. Er sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir redet und dich darum bittet, gib mir zu trinken, dann würdest du ihn bitten. Also wenn du wüsstest, wer vor dir steht, wenn du nur kapieren würdest, wer das ist, dann würdest du zu mir kommen und nicht diese kritische Haltung haben, dieser Jesus, der interessiert sich sowieso nicht für mich, sondern du würdest merken, dass ich was für dich habe. Jesus verspricht ihr hier, dass er ihr lebendiges Wasser geben kann. Und es ist ein bisschen ein Sprachspiel, ein Wortspiel. Wisst ihr, es gibt ja bei uns stehendes Wasser, das ist irgendwie ein Seen, wenn die keinen Zulauf haben, dann werden die irgendwann eklig, könnte mal in der Badewanne Wasser reinfüllen und wartet dann mal 3-4 Wochen, dann stinkt es, ist richtig eklig. In so Brunnen und Zisternen ist es so, dass da meistens Regenwasser gefangen wird und mit der Zeit ist es auch eklig zur Wasser. Und um so ein Wasser gibt's, geht's hier am Brunnen. Und Jesus sagt, hey, ich habe nicht nur abgestandenes Wasser für dich, ich habe fließendes Wasser. So könnte man das eigentlich hier viel besser übersetzen. Fließendes Wasser. Also frisches Wasser. Ich habe was für dich. Das ist nichts Abgestandenes, das ist nichts Altbackenes, das ist nichts Langweiliges. Das ist was, was dich wirklich erfrischen kann. Die Frau versteht es nun jetzt so ganz, was er meint und sagt, jetzt hör mal auf, lieber Jesus. Erstens hast du kein Schöpfgefäß. Also du kannst gar nicht in den Brunnen runtergehen. Also sie glaubt irgendwie, er will ja wirklich was aus dem Brunnen holen. Ist jetzt echt nicht ganz kapiert, was er sagt. Und zweitens, weiter unten sagt sie, Vers 12, was glaubst du eigentlich, wer du bist? glaubst du wirklich, dass du unser besseres Wasser geben kannst als dieser Jakob? Das ist so ein Patriarch, der hat ganz, ganz lang vorher gelebt, der hat diesen Brunnen irgendwie gebuddelt. Kannst du unser besseres Wasser geben als der? Du spinnst doch. Und vielleicht glauben wir das auch manchmal von Jesus. Wenn wir von ihm hören, er will uns was geben, er will uns frisches Wasser geben, er will uns ein erfülltes Leben geben, er will uns ein Leben geben, das sich wirklich lohnt, ein Leben, wo wir satt sind. Wenn wir das hören, sagen wir, was will der eigentlich? Kann der das eigentlich? Ich sage euch, wir sind alle auf der Suche nach einem Leben, das wirklich Wert hat. Wir sehen es an Leuten, die viel Sport machen, die strengen sich an und die geben alles, was sie haben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich glaube, die Handballer heute Abend, die gewonnen haben, die sind so froh, dass sie gewonnen haben. Wahnsinn. Es hat niemand gedacht vor dieser Europameisterschaft. Wir hatten so viele verletzte Spieler jetzt. Dann kurz vorm Halbfinale sind wieder zwei wichtige Säulen ausgefallen. Also die sind echt gebeutelt oder mit Verletzungen. Niemand hätte gedacht, dass die gewinnen. Und die sind jetzt natürlich wahrscheinlich adrenalinmäßig ganz oben. Die freuen sich ohne Ende, dass sie diese Europameisterschaft gewonnen haben. Aber wisst ihr was? Nächstes Jahr schon wieder die WM. Und dann ist es egal. Ich habe letztens von einem Extrembergsteiger gelesen, der eine über 100 Meter steile Steilwand ohne Sicherung geklettert ist. Also ich komme ja nicht mal 5 Meter ohne Sicherung hoch, weil ich dann so Angst habe, dass ich sage, jetzt lasse ich es gleich bleiben. Der geht da 100 Meter hoch. Wisst ihr, was er über seine Erfahrung gesagt hat? The Grand Illusion. Zu gut Deutsch, die große Illusion. Ich habe mir was ganz anderes drunter vorgestellt. So toll war es gar nicht. Das wird dich nicht erfüllen. Vielleicht sagst du, zum Glück bin ich nicht sportlich, also kann ich anders um meinen Lebenssinn finden. Manche Leute, gerade in meinem Alter, die stehen extrem auf Wissen. Das ist voll wichtig, dass man was weiß und dass man schlau ist und dass man möglichst gut ist und studiert. Das Studieren ist hier nicht so angesehen, ich weiß. Aber das ist wichtig, dass man schlau ist. Aber ich sage euch, ich arbeite ja an der Uni. Und das sind Professoren von Weltrang, die da meine Chefs sind. Und die sind so arm. Denn, ganz ehrlich, die sind an der Spitze, aber die glauben immer noch, sie müssen noch berühmter werden, sie müssen noch mehr machen, sie müssen noch mehr machen. Und warum? Hinter dem Rücken wird nur abgelästert, wie dumm die alle sind. Da gibt's dann irgendwelche publiken Doktoren, die über die Professoren herziehen. Und die sagen, die sind alle dumm. Und dann versuchen die sich alles zu machen, damit sie in der Publikation an erster Stelle stehen. Denn das Problem ist, wenn du an zweiter Stelle stehst, bist du unter U.A. Dann weiß niemand, dass du dieses Werk geschrieben hast. Deswegen sind die alle froh, wenn ihr Nachname mit A oder B losgeht, weil sie dann Chancen haben, ganz vorne zu stehen. Ich mit S, Singer, habe eh keine Chance auf dem Gebiet, versteht ihr? Aber da geht es bei ihnen nur um Ehre, Ehre, Ehre. Und die versuchen das zu bekommen, aber sie sind arm. Es ist sie doch nicht erfüllt. Vielleicht glaubst du, Familie kann mich füllen. Ich bin zum Glück auch nicht schlau. Ja. Familie. Das kriege ich nur hin, oder? Irgendeiner werde ich schon abkriegen. Gell? Und dann kann ich da mal eine Familie gründen, dann habe ich Kinder und dann ist alles gut. Das glaubt nicht nur ihr. Das glauben ziemlich viele Menschen in Deutschland. Unsere Scheidungsquote, was ist die, bei 30-40%? Bam. Das ist nicht das Einzige, wo Träume zerplatzen. Es gibt auch die sogenannte Midlife-Crisis. Also da sind wir wahrscheinlich alle noch nicht drin. In der Midlife-Crisis, da haben wir oft Familienväter um die 40, 50, die irgendwann einen Rappel kriegen und sagen, das kann es nicht gewesen sein. Und die hauen ab oder drehen völlig durch und gehen da mit 50 auf irgendwelche Festzeltpartys und tanzen auf dem Biertisch rum. Es ist peinlich. Ihr kennt so Leute. Freunde. Wenn es mit der Familie schon klappt, Freunde forever, oder? Friends forever. Das kriegen wir hin. Also wenigstens, du bist meine beste Freundin für immer und ewig. Und ich hab dich so lieb. Wie viele beste Freundinnen sind länger beste Freundinnen als 2 Jahre? Vielleicht gibt es solche Freundschaften, aber schaut euch mal ältere Leute an. Wie viele Jugendfreunde haben die noch? Das sind vielleicht noch 3 bis 5? Kontakte, die man wirklich halten kann? Nee, das wird dein Leben auch nicht füllen. Egal mit was du auf dieser Welt dein Leben füllen wirst, es wird nicht reichen. Dieses Loch wird bleiben, weil wir das alte Wasser trinken. Weil wir versuchen, das zu machen, was alle machen. Weil wir versuchen, so satt zu werden, wie jeder satt wird. Wir wollen altes Wasser, was wir kennen. Aber wir merken mit der Zeit, je länger das Wasser alt wird, desto schlechter schmeckt es uns. Jesus hier verspricht dieser Frau frisches, fließendes Wasser. Das nicht nur einmal am Tag trinken muss, dass es reicht. Und er sagt, es reicht einmal. Wenn du es einmal trinkst, wirst du satt werden für dein ganzes Leben. Wünschst du dir das denn nicht auch? Dass du was findest, wo du wirklich satt wirst. Jesus verspricht es hier. Was sagt die Frau? Das haben wir vorher schon gesehen. Sag mal erstens, wo hast du das denn her, dieses Wasser? Und zweitens, glaubst du wirklich, dass du größer bist als unser Jakob? Wir können das auch anders sagen. Jesus, du hast doch wirklich keine Macht. Du hast nichts zu melden. Zurzeit kommt ja der neue Star Wars im Kino und ich mag den. Ich mochte die alten noch ein bisschen mehr, denn da kam so ein kleiner grüner Giftzwerg vor, der hieß Yoda. Vielleicht kennen den ein paar von euch. Und es gibt eine Episode, das ist, glaube ich, die Episode 2, das ist so witzig, da kommt der kleine grüne Mann reingewackelt mit dem Krückstock. Und er ist total schwach und lapprig. Und sein Gegner verhöhnt ihn. Ja, du hast doch keine Macht, du hast doch nichts zu melden. Und dann lacht der ganze Kinosaal, weil dieser kleine grüne Menschlein, was es auch immer sein mag, Star Wars Fans wissen mehr, ich leider nicht, der hüpft dann durch die Gegend und du siehst nur noch diesen kleinen grünen Griff hin und her helfen, wie er dann seinen Gegner dann niederringt. Glaub nicht, dass Jesus so ein kleiner, wackeliger Yoda ist. Unterschätzt Jesus bitte nicht. Jesus hat Macht und wir werden nachher noch überlegen, worin diese Macht denn besteht. Jesus will deinen Lebensdurst stillen. Das Loch, das du hast, will er stillen. Sag jetzt nicht, Jesus, du kannst es nicht. Jesus kann das. Wir werden sehen im Text, wie er das trotzdem schafft, dass diese Frau, die bis jetzt so anti-Jesus ist, dass die am Schluss eine ganze Stadt von Jesus ansteckt. Wir werden sehen, wie er das schafft. Die Frau sagt nämlich, komm, bring mir doch das Wasser, zeig's doch mal, zeig's doch mal. Und jetzt ist Jesus wirklich wieder so, wie man nicht erwarten würde. Nur nur sagen, wenn ich sage, zeig's doch mal, dass Jesus sagt, okay, schnipp, da kriegst du es. Er hat ja gefragt, ne? Oder sie hat ja gefragt, jetzt kann ich sie ja geben. Jesus spricht erstmal ein anderes Thema an. Und er sagt hier, geh, rufe deinen Mann und komm hierher. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, da hast du recht, einen Mann hast du wirklich nicht. 5 hast gehabt, den du jetzt hast, das ist auch nicht dein Mann. Darin sagst du die Wahrheit. Jesus bringt jetzt ein Thema hoch, das für die Frau wahrscheinlich ein bisschen peinlich war. Also heute ist es ja nicht mehr so peinlich, wenn man viele Beziehungen hat. Heutzutage ist es okay, wir hatten auch mal führende Politiker, die mehrmals verheiratet sind, das war für sie kein Problem. Das wäre vor 50 Jahren noch ein Problem gewesen. Heute sagt man im Freundeskreis, wenn jemand oft viele, viele Freunde oder Freundinnen hat, ja mei, klappt halt nicht, gell, muss halt weiterschauen, weitersuchen. Damals war das ein Skandal. Damals war das richtig übel. Also das NSA dagegen ein Dreck, wo wir uns heute drüber aufgeregt haben, das war wirklich schlimm. Eine Frau, die über 5-mal verheiratet war und dann in einer unehelichen Beziehung lebt. diese Frau hat wirklich nach etwas gesucht, was ihrem Leben Halt gibt. Also ich wage mal zu behaupten, dass sie versucht hat, in Beziehungen Lebenssinn zu finden. Ich wage mal zu behaupten, dass sie gesagt hat, ich brauche Liebe, ich brauche Liebe, ich brauche Liebe. Und wenn mich ein Mann nicht liebt, bin ich nichts wert. Und so war ein Mann nach dem anderen derjenige, der ihren Lebenssinn, der ihr Lebenssinn geben sollte. Wisst ihr, ich habe auch eine Freundin, die schon sehr, sehr viele Beziehungen hinter sich hat. Und es ist so ein nettes Mädel. Ich habe die so gern. Aber mit jeder Beziehung, die sie hat, wird schlechter, wird schlimmer, wird schlimmer. Das Loch wird nicht kleiner, es wird größer. Vielleicht geht es dir auch so, dass du schon viele Beziehungen hinter dir hast und wirklich dieses Loch in deinem Leben merkst und sagst, das kann's nicht sein. Aber ich weiß halt nichts anderes. Die wenigen Momente, die dann schön sind, die helfen mir dann für die nächsten Jahre. Glaub's mir, das wird dich nicht füllen. Warum gibt Jesus ihr, dieser Frau, die es so dringend nötig hat, nicht einfach das Wasser? Warum sagt ihr nicht einfach, wie sie satt werden kann? Warum hält er ihr das vor, dass sie Probleme hat? Warum macht er das? Diese Frau hat bis jetzt gesagt, erstens Jesus, du interessierst dich doch nicht wirklich für mich. Zweitens Jesus, du hast keine Macht. Aber Jesus zeigt jetzt, worin seine Macht besteht. Er kann den Finger auf den wunden Punkt in dem Leben von jedem von uns legen. Er kennt deine dunklen Stunden. Er weiß, wo es dir dreckig geht. Er weiß, wo du auch manchmal Sachen machst, die nicht so gut sind. Vielleicht sind es nicht Beziehungen. Vielleicht bist du einfach nur stolz ohne Ende. Und bist stolz darauf, dass du schlauer bist als drei andere Menschen auf dieser Welt. Bin nicht der Allerblödste. Ja, habe ich schon was geschafft. Vielleicht bist du stolz, dass du ein bisschen längere Haare hast als jemand anders. Und gehst deswegen nicht mehr zum Friseur. Ja. Vielleicht bist du stolz, weil du schnell rennen kannst. Vielleicht bist du stolz, egal warum. Vielleicht glaubst du aber einfach auch nur, alle anderen sind toller, alle anderen sind besser, alle anderen können mehr als ich. Das sind auch Sachen, die dich kaputt machen. Das sind Sachen, wo du nicht satt werden willst, weil irgendwann merkst du, dass jemand halt dann doch noch längere Haare hat als du, dass jemand vielleicht doch noch ein Zehntel schneller ist als du, dass vielleicht jemand doch noch was besser kann als du. Ja, das macht dich nicht satt. Und Jesus deckt dieses Problem der Frau hier radikal auf. Weil bevor du satt werden kannst, musst du erstmal merken, dass du wirklich Durst hast. Du kannst Jesus nicht so im Vorbeigehen kennenlernen. Sag, nimm ich auch noch mit. Mach ich auch noch. Ist ja wunderbar, oder? Ein bisschen Lebenssinn tut mir auch noch gut, gell? Kann ja nicht schaden. So ein bisschen, Jesus. Nee, so jemandem zeigt sich Jesus nicht. Jesus zeigt sich dir, wenn du verstehst, dass du wirklich ein Loch in deinem Leben hast. Dann will er dich satt machen. Aber das musst du zuerst verstehen, dass du ein großes Problem hast, dass du ein Loch in deinem Leben hast, was nur Jesus stillen kann. Jesus kennt dein wirkliches Problem. Die Bibel nennt es Sünde. Das ist heute nicht so bequem, über Sünde zu reden. Sünde ist irgendwie so ein altes Wort. Sagen wir lieber Fehler, gell. Fehler machen wir ja alle, wir Menschen sind ja alle fehlbar. Aber wisst ihr, Sünde ist wirklich schon ein Problem. Es ist nicht nur ein Problem, weil es halt falsch ist an sich, sondern es ist ein Problem, wenn es alles um dich herum kaputt macht. Fang mal mit einer Lüge an. Die ist vielleicht noch klein. Und wann warst du gestern daheim? Ja, um 11:30, Mama. Mhm. Okay. Nächsten Tag kommt die Mama. Du, ich habe aber gehört vom Schorsche, ihr wart ja nur um 11:45 in der Tankstelle. Ihr habt noch mal ein bisschen was nachkauft, gell? Ja, 11:30 Winterzeit. Winterzeit haben wir doch schon seit ein paar Wochen. Das ist seit vorgestern. Ich habe meine Uhr noch umgestellt. Aha, man braucht schon eine neue Uhr. Ja, eigentlich bin ich schon zufrieden. Ich mach's schnell. Wisst ihr, so eine kleine Lüge am Anfang, die wird immer größer, die breitet sich aus. Und was macht die im Endeffekt? Sie zerstört Vertrauen. Jede Art von Sünde zerstört Beziehungen auf dieser Welt. Sünde ist wirklich ein Problem. Es macht dich kaputt, es macht andere kaputt. Für den Moment ist es vielleicht schön und spaßig und gut und fühlt sich gut an, aber im Endeffekt macht es dich kaputt. Genauso wie es diese Frau kaputt macht. Was hatten die eigentlich mittags um 12 an einem Brunnen in Israel verloren? Wir waren mal in Las Vegas und ich sage euch, das ist eine Stadt, da ist es richtig, richtig heiß. Da ist sogar nachts so heiß, dass wir nur mit Klimaanlage schlafen konnten in einem Trailer. Also nicht im Trailer, sondern im Wohnmobil. Und das war dann irgendwie so laut, dass man dann immer hin und her gerissen war, sollen wir jetzt ausschalten, damit man genug Ruhe zum Schlafen hat. Das hat man mal probiert. Dann waren wir halt wach, weil es so heiß war. Dann war die andere Frage, sollen wir nicht einschalten, dass man so, dass kühl genug ist, dass wir schlafen können. Und das war nachts. Das war wirklich nachts. Da hat es dann nur 35 Grad gehabt. Ja. Es war nachts, untertags war es draußen der Sonne über 40. Das war brutal. Naja, wir waren auch so blöd, dass wir im August da waren. Es war wirklich heiß. Vergleichbare Temperaturen gibt's in Israel. Und mittags um 12 regt sich in Las Vegas draußen eigentlich niemand. Diese Frau geht raus. Warum geht sie raus? Dass sie 5 Männer hatte, verheiratet war mit dem, den sie jetzt hatte, mit dem nicht verheiratet war, das war in ihrer Stadt nicht so ganz angesehen. Sagen wir es mal so, sie war jetzt nicht so wirklich beliebt. Also sie war nicht nur das Opfer von den Opfern, versteht das, als Frau, sondern sogar von denen war sie noch das Opfer. Also das Opfer von den Opfern vom Opfer. Also mehr Mobbing geht eigentlich nicht. Mit der redet Jesus und ihr legt er aber den Finger auf die wunde Stelle, weil das wirklich ein Problem ist. Wenn sie ein normales Leben geführt hätte, wäre sie nur Opfer vom Opfer gewesen. Puh, super, eine Stufe drüber. Nee, leider nicht. Weil die Sünde, dafür wo sie was dafür kann, sie noch viel weiter runtergezogen hat. Jesus kennt ein wirkliches Problem, das ist die Sünde. Ich kenne deine Sünde nicht, aber Jesus kennt sie. Jetzt macht die Frau was wirklich sehr Interessantes. Der Finger wird auf die wunde Stelle gelegt und sie sagt, ja, ich weiß, du bist ein Prophet, irgendwie checke ich das jetzt so ein bisschen. Übrigens, ich habe da so eine kleine theologische Streitfrage. Also unsere Väter haben ja gesagt, dass auf dem Berg, da kann man einen Tempel bauen, gell, wir Samariter, wir haben da unseren Tempel und da soll man anbeten, das sagen unsere Leute. Ihr aber sagt, wir sollen da drüben in Jerusalem anbeten. Was stimmt denn jetzt? Ist das ihr Problem, Leute? Das ist nicht ihr Problem, dass sie was theologisch nicht versteht, dass sie eine Kleinigkeit nicht versteht. Das ist ein Vorwand, weil Jesus den Finger auf ihre wunde Stelle gelegt hat. Und ich sage euch, solche Vorwände, die höre ich so oft, dass Menschen sagen, ja, stimmt, Sünde ist nicht so gut. Du, warum lässt eigentlich Gottes Leid zu? Ja, Sünde ist nicht so gut. Du, was ist eigentlich mit dem Buddhismus? Haben die vielleicht auch ein bisschen recht? Ja, Sünde ist nicht so gut. Ja, aber es gibt doch keinen Gott. Wir haben doch die Evolutionstheorie. Versteht ihr? Da kommen dann Einwände auf einmal hoch, die nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben. Dein eigentliches Problem ist deine Sünde. Nicht diese Streitfragen. Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Aber ich finde es so super, wie jetzt Jesus reagiert. Wir haben es vorher gelesen. Er sagt nicht einfach, hey, du langweilst mich so wirklich. Sondern er sagt, glaub mir, die Stunde kommt, da ist diese Frage nicht mehr wichtig, wenn ich es in eigenen Worten sage. Es kommt eine Zeit, auf Vers 23, die ist jetzt schon angebrochen, wo Leute, die Gott wirklich anbeten wollen, ihn im Geist und der Wahrheit anbeten werden. Was das heißt, ist ein bisschen kompliziert, ist jetzt auch nicht so wichtig im Kontext, aber was die Grundaussage ist, wichtig ist, dass du dich auf Gott ausrichtest. Wo du das machst, ist erstmal egal. Er sagt, Gott sucht solche Leute. Er geht also auf diese Streitfrage schon ein. Und wenn es für dich ein wirkliches Problem sein sollte, sag mal Evolutionstheorie, oder sag mal, warum lässt Gott das Leid zu? Es gibt Antworten darauf. Aber dann beschäftige dich auch mal mit diesen Antworten, anstatt dich immer mit den Zweifeln zu beschäftigen. Es hilft dir nichts, dieses Problem zu lesen, wenn du immer ständig Bücher von Atheisten liest. Da wirst du nicht lernen, dass Gott wirklich existiert. Da wirst du keine Argumente für Gott finden. Dann lies einfach mal ein Buch von jemandem, der überzeugt ist, dass es Gott gibt. Und schau dir mal diese Argumente an. Es gibt schon auch Antworten dafür. Jesus gibt dieser Frau hier auch Antworten. Er geht auf sie ein. Jesus bleibt auch an dir dran, egal welche Spitzfindigkeiten du dir auch ausdenken magst. Ich weiß nicht, mit was du Jesus abspeist, warum du manchmal sagst, dem Jesus will ja nichts zu tun haben. Vielleicht ist es bei dir auch so wie bei dieser Frau, dass Jesus dich schon getroffen hat, dass du merkst, du hast ein Loch in deinem Leben, aber du wehrst dich dagegen, dass Jesus dich füllt. Wisst ihr, meine Ausrede in meinem Leben war immer die, Jesus ist langweilig. Meine Eltern sind überzeugte Christen und die haben mir eigentlich von Kind auf an beigebracht, dass es irgendwie Jesus gibt. Und damit hatte ich nie so große Probleme. Schon immer mal wieder, aber es ist nie so große Probleme. Mein großer Punkt war der, Jesus ist langweilig. Wenn ich mich für Jesus entscheiden will, wenn ich Jesus mir mein Leben füllen soll, dann wird's richtig langweilig. Da ist ja gar nichts. Da muss ich ja wirklich um 23:30 daheim sein. Und das war mein großes Problem. Aber ich darf euch erzählen, dass als ich mich dann doch für Jesus entschieden habe, was ich gesagt habe, auch wenn es langweilig werden sollte, ich möchte trotzdem mit dir leben. Und ich habe das deshalb gesagt, weil ich gemerkt habe, dieses Leben wird mich nicht satt machen. Ich hatte schon auch Freunde, aber nicht jeder war mein Freund. Habe eine tolle Familie gehabt, aber in jeder Familie ist manchmal nicht so alles toll und einfach. Ich war im Fußballverein, habe da gespielt. Ja, war jetzt auch nicht der Weltklasse-Spieler dort, aber ich habe schon Sachen gehabt, die in meinem Leben auch irgendwie Sinn und Halt geben hätten können. Haben sie aber nicht. Als ich mich dann aber für Jesus entschieden habe, darf ich euch erzählen, mein Leben war nicht immer extrem erfüllt, aber die Zeiten, wo erfüllt waren, das waren die Zeiten, wo ich mit diesem Jesus wirklich gelebt habe. Mittlerweile habe ich geheiratet. Ich sage euch, das ist eine schöne Sache zu heiraten. Das ist echt cool. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Es macht echt Spaß. Man sitzt dann immer abends alleine auf dem Sofa. Man kann dann die Zeit echt auch gut verbringen miteinander. Das ist eine schöne Sache. Aber ich sage euch, das ist auch nicht immer erfüllend. Die Zeiten, die wirklich meinem Leben richtig Sinn und Halt geben, auch jetzt, wenn ich heute vor euch stehe, sind die Zeiten, wo ich mit Jesus lebe. Und ich habe das erfahren, dass Jesus wirklich ein Loch stopft. In meinem Leben hat er das getan. Es ist also entscheidend bei uns, welche innere Haltung wir haben. Sagst du auch, erstens, Jesus, du interessierst dich nicht für mich? Oder sagst du zweitens, Jesus, du hast nicht die Macht, meinem Leben Halt und Sinn zu geben? Oder sagst du drittens, Jesus, über Sünde will ich jetzt eigentlich nicht mit dir reden? Wenn das Punkte sind in deinem Leben, wo du gerade dran arbeitest, dann möchte ich dich dazu ermutigen, herausfordern zu sagen, schieb das mal zur Seite. Frag mal wirklich ehrlich danach, wer Gott ist Frag mal wirklich ehrlich danach, ob dieser Jesus das nicht wirklich machen kann. Anstatt dass du ständig Ausreden vorbringst, ständig sagst, Jesus brauche ich nicht, geht schon irgendwie anders, irgendwie unangenehme Sünde, nee. Bitte mal ehrlich zu Gott. Wenn du zu Gott betest, ja, Gott zeigt dich, aber im Endeffekt bist du eh bloß ein Spaghetti-Monster, ich glaube eh nicht an dich. Glaubst du wirklich, dass Gott sich dir zeigen wird? Nee. Es geht um deine innere Haltung. Jesus hat im vorherigen Text, wo wir gerade gelesen haben, gesagt, Gott sucht solche, die ihn wirklich anbeten wollen, die ihn in Wahrheit anbeten wollen. Suchst du Gott wirklich oder nur so pro forma? Sitzt du hier, weil du hier sitzen willst oder weil du hier sitzen sollst? Sitzt du hier, weil du mehr von Jesus lernen willst, weil du überprüfen willst, ist es wirklich Gott? Oder sagst du, ja, ich schaue es mir halt mal ein bisschen an. Am Anfang ist es wichtig, come and see, ja. Aber bleib dabei nicht stehen, sondern geh zur nächsten Frage. Bist du wirklich Gott? Wenn es keine ehrliche Frage ist, wird Jesus dir nicht begegnen. Zumindest nicht so, dass dein Leben sofort satt wird. Wisst ihr, Jesus interessiert sich für dich. Er ist Mensch geworden. Gott wird Mensch. Also der Vergleich zwischen einem Juden und einer Mobbingopfer unter samaritischen Frauen ist ja schon ziemlich groß. Ne? Aber der Unterschied zwischen Gott und Menschen ist noch ein bisschen arg viel größer. Und Jesus wird jetzt trotzdem Mensch, weil er sich für dich interessiert. Weil er will, dass du ihn kennenlernst. Jesus hat Macht. Wisst ihr was? Das ist der einzige Mensch, der von den Toten auferstanden ist. Gott, ja, jetzt weiß ich schon, er hat auch bei Menschen von Toten auferweckt, das sind aber andere Sachen. Gott hat einen Stempel drauf gesetzt und wir haben historische Zeugnisse von ganz vielen verschiedenen historischen Quellen, die bestätigen, Jesus ist auferstanden. Das ist eine historische Tatsache. Du kannst nur sagen, ich glaube diesen Quellen nicht. Das ist dein einziger Trick, den du hast. Aber die Auferstehung von Jesus ist besser bezeugt, als die Tatsache, dass Julius Caesar in Bellum Gallicum geschrieben hat, Leute. Ist besser bezeugt. Also ich habe studiert. Wir können nachher gerne diskutieren drüber. Gott hat seinen Stempel drauf gemacht. Und wisst ihr, er ist gestorben, damit er dein Problem, was wir vorher gehört haben, die Sünde lösen kann. Und er hat Macht, diese Sünde wegzunehmen. Das hat er durch die Auferstehung bewiesen. Jesus lässt auch heute die Menschheit nicht los. Wir stehen heute, oder ich stehe heute hier, ihr sitzt hier, wenn wir uns immer noch mit diesem Jesus beschäftigen. Der ist seit 2000 Jahren nicht mehr auf dieser Welt unterwegs. Wir beschäftigen uns immer noch damit. Es gibt so viele Menschen, die heute immer noch an Jesus glauben. Jesus lässt die Menschheit einfach nicht los. Du kannst nicht glauben, also du brauchst nicht zu glauben, dass in den letzten 2000 Jahren kein Mensch gelebt hätte, der gute Argumente gegen Jesus hätte vorbringen können. Ja, da gab es viele kluge Einwände gegen Jesus, aber ich sage euch eins, alles ist widerlegt worden. Man beschäftigt sich immer noch mit diesem Jesus. Es gibt so viele intelligente Professoren, die heute versuchen, gegen Jesus zu argumentieren. Sie haben halt ein Problem. Es gibt halt auch sehr viele intelligente Professoren, die für Jesus argumentieren und sie machen es, kriegen es einfach nicht hin, die mundtot zu machen. Schaffen sie leider nicht. Sorry. Glaub nicht, dass diese Menschen dumm sind, die an Jesus glauben. Es gibt sehr gute Argumente. Wir beschäftigen uns heute mit Jesus, weil wir überzeugt sind, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und jetzt macht's bei der Frau Klick. Jetzt kommt die Frau dazu, dass sie sagt, wow, ich sehe, irgendwann kommt mal der Messias, der uns alles erklären wird. Das heißt eigentlich so viel wie, bist es vielleicht du? Jesus sagt, ja, ich bin's, ich, der mit dir redet. Und die Frau ist jetzt einfach begeistert. Wenn wir weiterlesen, die Jünger kommen dazu und die Frau sagt, ja, Wahnsinn, gell? Sie lässt ihren Wasserkrug stehen. Merkt ihr was? Die ist gekommen, um Wasser zu schöpfen. Die hat wahrscheinlich gar keine Zeit gehabt, Wasser zu schöpfen. Aber sie ist satt geworden. Sie lässt diesen Wasserkrug stehen und rennt sofort in die Stadt und sagt, schaut, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Da ist jemand, der meine Probleme gelöst hat. der meine Probleme kennt? Und ist es unbedingt angenehm, wenn du mit Menschen darüber redest, was an dir nicht so gut ist? Also ich glaube, der hat nicht nur gesagt, schau, der hat mir gesagt, was ich getan habe. Ich glaube, da ging es auch darum, ihr wisst ja, ich war ja mal 5-mal verheiratet und dann noch der andere Mann. Und das war nicht so cool für sie. Aber sie sagt das trotzdem. Sie geht trotzdem hin und sagt, hey, dieser Jesus hat mich satt gemacht. Und die Menschen kommen daraufhin zu Jesus. Sie sagen, das wollen wir jetzt aber kennenlernen. Das Opfer vom Opfer vom Opfer kommt zu uns. Da muss irgendwas Komisches passiert sein, dass die sich überhaupt trauen, mit uns zu reden. Sie kommen zu den Menschen, sie sagen, wow, müssen wir überprüfen. Sie gehen zu Jesus und am Schluss wirkt es so viral, dass die ganze Stadt sagt, wir glauben nicht mehr Vers 42, weil du was gesagt hast, sondern wir selbst haben Jesus gehört. Und wir wissen. Oh, wissen. Nicht, wir vermuten. Wir wissen, dass dieser wirklich der Retter der Welt ist. Diese Menschen haben Jesus kennengelernt und daraufhin haben sie sich dafür entschieden zu sagen, Jesus ist wirklich der Retter der Welt. Und manchmal ist es in unserem Leben doch auch so, dass wir Sachen erfahren müssen, bevor wir sie cool finden. Bei mir war ein Punkt im Leben Wasserskifahren. Meine Eltern haben das relativ früh mit uns gemacht. Ich wollte es immer nie machen. Und wisst ihr warum? Ich habe es ein halbes Mal ausprobiert. Mich hat so böse neigehaut, dass ich mir gedacht habe, das ist ja nur noch peinlich. Und ich wollte mich nicht blamieren von meiner Familie. Und dann bin ich nicht mehr Wasserski gefahren. Irgendwann wurde es aber richtig peinlich, als meine kleine Schwester angefangen hat, Wasserski zu fahren. Aber es war mir wurscht. Ich sag, na, das gefällt mir halt nicht so, macht mir nicht so Spaß. Ja, klar, macht dir nicht so Spaß. Es ist schon cool, hinter so einem Boot herzufahren. Nee, macht mir keinen Spaß. Irgendwann haben sie mich dann doch nochmal irgendwie überredet und dann bin ich mal ein bisschen stehen geblieben. Boah, ich fand das so cool. War so cool, dann habe ich so lange gemacht, bis ich dann auch mit einfahren konnte, gell? Dann war es auch irgendwie cooler. Dann war ich nicht mehr so blamiert von meiner kleinen Schwester. Das hat sie noch nicht so oft probiert mit einem Ski. Da war ich wieder stolz. Ne? Ein anderer Punkt, ich fand Paintball immer schon cool. Dann habe ich es mal gespielt, danach fand ich es überragend cool. Und dann war ich so begeistert von diesem Paintball-Spielen, dass ich meine ganze Familie überredet habe, dass wir im Familienurlaub zusammen Paintball gespielt haben. Wisst ihr, mit Papa und Schwager und Schwestern. Und dann darf man die mal abschießen. Das macht schon Spaß. Und die waren so begeistert, meine Mutter hat nur zugeschaut, aber sie hat dann gesagt, war beim nächsten Mal, super, da bin ich dabei, da spiele ich mit. Gell? Weil es uns so Spaß gemacht hat. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn du Jesus erlebst, dann kannst du dich von ihm anstecken lassen. Aber dazu musst du Zeit mit ihm verbringen. Dazu musst du hingehen zu ihm und sagen, ich möchte dich kennenlernen. Dazu musst du das aushalten, dass er den Finger auf deine Wunde legt. Dass er dir eben zeigt, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Wenn du so Punkte vorbringst wie, du interessierst dich eh nicht für mich. Oder du kannst in meinem Leben eh nichts bewirken. Oder komm, hör auf, das macht überhaupt alles keinen Sinn, was du erzählst. Wenn du solche Punkte vorbringst, dann wirst du Jesus nicht erleben. Aber wenn du diese Punkte eben zur Seite stellst und dich wirklich ehrlich fragst, wer ist dieser Gott, wer ist dieser Jesus, dann wird er dich anstecken. Die Frau hat er so angesteckt. Und die Frau konnte die ganze Stadt anstecken. Und es ist eine Wahrheit, dass Jesus ansteckt. Das sehen wir heute hier zum Beispiel. Es gibt viele junge Leute, die begeistert von Jesus sind. Wenn du schon Jesus kennst, lernst du auch hier, wie du andere für Jesus begeistern kannst. Nicht Text, sondern erzähl, was war dein Loch in deinem Leben? Und erzähl, wie Jesus das gefüllt hat. Und dann machst du wie die Frau, die dann nämlich sagt, könnte der nicht der Messias sein? Hier in Vers 29, sollte dieser etwa der Christus sein? Ist das vielleicht wirklich Gottes Sohn? Überlegst du doch mal. Argumentier Leute nicht tot, sondern führe sie hin zu Jesus. Sag ihn, lern ihn selber kennen. Bei mir war es so, dass er mein Leben satt gemacht hat. Haben wir gerade ein technisches Problem? Tut mir leid. Mach Erfahrungen mit Jesus. Du musst ihn wirklich erfahren, sonst wirst du von ihm nicht satt gemacht werden können. Aber lass auch andere Erfahrungen mit Jesus machen. Glaub nicht, dass Jesus nur zu dir spricht. Jesus spricht auch zu anderen. Unser Job, von denen, die schon an Jesus glauben, ist es nicht so sehr, andere Leute zuzutexten, sondern es ist es vielmehr, anderen zu helfen, selbst Erfahrungen mit Jesus zu machen. Nicht ihnen Wissen zu vermitteln, sondern ihnen zu vermitteln, dass Jesus wirklich lebt. Jesus steckt an, war unsere Ausgangsfrage. Und ich möchte dir sagen, der Schlüssel dazu ist, dass man angesteckt wird, dass man das zulässt, dass man Zeit mit ihm verbringt. Jesus steckt an, lass ihn. Im Johannesevangelium gibt es das große Thema, dass Jesus Gnade und Wahrheit bringt. Wir haben das in diesem Text erlebt. Gnade bedeutet so viel, dass er Leuten Sachen gibt, die sie nicht verdient haben. Er interessiert sich für eine Frau, für die sich niemand interessiert. Hat sie das verdient? Also einen Anspruch hat sie zumindest nicht drauf. Er zeigt dieser Frau, dass er über sie sehr genau Bescheid weiß. Er zeigt ihr seine Macht. Hat sie das verdient? Nicht unbedingt. Aber wisst ihr was? Er gibt ihr nicht nur Sachen, die angenehm sind, sondern er legt den Finger auf den wunden Punkt. Er bringt auch die Wahrheit. Wenn du dich mit Jesus beschäftigen wirst, werden diese beiden Dinge in deinem Leben passieren. Du wirst seine Gnade kennenlernen, aber du wirst auch kennenlernen, dass er dir ganz gerade raus sagt, was passt und was nicht passt. Jesus steckt an, lass ihn. Die Bewegung von Jesus ist die größte virale Bewegung aller Zeiten. Das kann man einfach mal so sagen. Dieser Video, von dem wir am Anfang gesehen haben, der zeigt uns süße, knucklige Tiere. Ja, das ist süß, das kann man auch mal teilen im Internet, das ist schon in Ordnung. Passt, kann man mal angucken, kann man mal fünfmal anschauen oder zehnmal, ist kein Problem. Aber wisst ihr, Leute lassen sich von sowas begeistern, weil das irgendwie so süß ist und knuddelig ist. Aber von demjenigen, der ihr Leben füllen kann, lassen sie sich auch von ihm begeistern? Die Antwort ist ja, wenn sie wirklich ehrlich nach ihm fragen. Die Antwort ist nein, wenn sie irgendwelche Spitzfindigkeiten vorschieben und sagen, löse mir das erste Mal, dann beschäftige ich mich mit dir. An welchem Punkt stehst du? Willst du Jesus wirklich kennenlernen? Er verspricht dir, dass er dein Leben füllt. Oder sagst du, das ist mir ein bisschen zu unangenehm. Dann empfehle ich dir, red doch mal mit Leuten, die Jesus satt gemacht hat. Du kannst mich fragen, es gibt Leute, die so Buttons drauf haben, die hier rumlaufen. Frag sie, wie hat Jesus dich satt gemacht? Lass dir erzählen, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Wenn sie nichts zu sagen haben, dann darfst du gerne kritisch bleiben. Wirklich. Weil dann haben sie nichts zu sagen. Jesus verspricht, dass er dir Lebenssinn geben will. Jesus steckt an. Lass ihn. Und Jesus, darum möchte ich dich jetzt bitten, dass wir uns von dir anstecken lassen, dass wir sagen, jawohl, ich möchte wirklich wissen, wer du bist. Ja, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ja, ich will auch bereit sein, über meine dunklen Seiten zu reden. Ja, bitte hilf uns dazu und hilf uns ja wirklich, das auszuhalten. Das ist überfordernd, das ist irgendwie was, das schmeckt uns nicht, das geht uns irgendwie gegen den Strich, aber Herr, du warst selber Mensch, du weißt, was in uns manchmal so vorgeht, du kannst es nachvollziehen. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen hier ansprichst, dass du jeden Einzelnen auch dazu bringst, dass er sich ehrlich nach dir ausstreckt. Herr, hilf auch mir, auch wirklich weiter dran an dir zu bleiben. Weiß, dass ich auch auf den Leute zutexten will. Schenke auch denjenigen, Herr, unter uns, die dich schon kennen, dass sie wirklich Mut haben, Herr, dich selbst zu erleben und doch andere dich erleben zu lassen, sie nicht zuzutexten, sondern wirklich zu vertrauen, Herr, dass du in das Leben von anderen Leuten sprichst. Dank dir, Herr, dass du ein guter Gott bist und dass du so ein großartiges Versprechen uns gibst, dass du uns Wasser geben willst, das uns wirklich den Durst nimmt, den wir im Leben haben. Ich bitte dich, Herr, dass wir das erfahren dürfen, alle, die wir hier sitzen. Amen.